نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. سورة البقرة Vers 122 bis 129. يا بني إسرائيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل، بني إسرائيل، die Kinder Israels werden noch einmal mit ihrem respektvollen oder ehrenvollen Titel angesprochen, dass sie nämlich die Kinder und Nachkommen eines Propheten von Allah sind, Jakob a.s., und dass sie demgemäß auch eine bestimmte Rolle innehatten, wie Allah auch sagt: und ich habe euch über alle Welten bevorzugt und euch meine Gnade erwiesen, euch Propheten gesandt, euch zu auch weltliche Herrschaft verliehen, euch Wunder nach Wundern gegeben durch die Propheten. Und all das war deswegen, damit ihr eure Rolle wahrnehmen konntet, nämlich die, dass ihr die anderen Menschen zu Allahs Botschaft, zu dem Islam einladen solltet. Und auch eine Warnung, denn wer diese Rolle nicht wahrnimmt oder ihr nicht gerecht wird, der muss auch gewarnt werden. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Hier wird Bani Israel also nochmal eingeladen, sich dem korrekten Glauben anzuschließen und von ihren Irrglauben oder von ihrem Unglauben gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch abzulassen. Und es wird gesagt: hütet euch, schützt euch vor einem Tag, an dem keine Seele einer anderen Seele in irgendetwas nutzen kann und sie, also eine Seele, keiner anderen und von keiner Seele eine Ersatzleistung angenommen werden wird. Also keine Seele wird sich freikaufen können oder die Strafe von sich abwenden können, indem sie etwas anbietet als Ersatz. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. Und keiner Seele wird eine Fürsprache oder ein Fürsprecher nützen. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Und es wird keine Helfer für sie geben. Es wird ihnen nicht geholfen werden. Und Sie sehen also, das ist hier der Abschluss von den ganzen letzten Ayat, die über Bani Israel und auch einige Ayat über die Christen gehandelt haben, indem sie kritisiert, eingeladen, zum richtigen Glauben eingeladen, kritisiert wurden, gelobt wurden auch, dass unter ihnen sind auch solche, die Wahrheit erkennen. Nach all diesen Dingen, wo wir jetzt festhalten können, dass Bani Israel also die Führerschaft, religiös gesehen, von Allah bekommen hatte, aber diese Führerschaft nicht gerecht geworden war. Und dass sie dann nach Bani Israel übertragen wurde auf die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel hat also diese Gnade von Allah verloren. Sie wurden zu Maghdub alaihim, bis sie die Gesandtschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam anerkennen. Jetzt wird das Thema auf den Gründer oder auf den Vorvater von all diesen Religionen, von all diesen verschiedenen, die ja eigentlich im Ursprung sowieso dieselben Religionen waren, von all diesen verschiedenen selbsternannten Gruppierungen, ihr Vorvater, auf den sich alle beziehen, jetzt wird über ihn ein wenig gesprochen werden. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Und gedenkt, als Ibrahim a.s. von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde. Mit Worten, oder wir können auch sagen, mit Geboten geprüft wurde. Da befolgte er sie. فَأَتَمَّهُنَّ heißt auch, er vervollkommnete sie. Also er befolgte sie aufs Vollkommenste. Er machte alles ganz genauso, wie es gemacht werden musste. Ibrahim a.s. lebte circa 2000 vor der christlichen Zeitrechnung. Und er stammte ursprünglich aus der Gegend Irak, man sagt auch aus Babel. Und sein Vater soll Azar geheißen haben. Und Ibrahim a.s. erblickte das Licht dieser Welt in einer Kultur, die dem Götzendienst verfallen war. Also er wuchs nicht auf in einer islamischen guten Erziehung, sondern im Gegenteil, er war von Götzendienst, von Priester, von Opfergaben und all diesen Dingen, die mit Götzenkultur und Götzendienst zu tun haben, von solch einer Kultur umgeben. Also er wuchs quasi in kompletter Dunkelheit auf. Kein Licht von Tauhid um ihn herum, das ihnen ein Licht oder den Weg zeigen würde. Als er dann Jugendlicher war, also seinen eigenen Verstand gebrauchen konnte, logisch nachdenken konnte, erkannte er, und das werden wir inshallah im Koran noch, die Details darüber alle noch zusammen inshallah nachlesen, hier nur kurz, dass als er dann also seinen eigenen Verstand gebrauchte, erkannte er mit Allahs Hilfe, mit Allahs Erlaubnis, dass es einen Schöpfer geben musste und dass all diese Götzen, die wir da reden, sprechen, hören konnten, dass diese nicht wie Gott behandelt werden konnten, dass diese nicht etwas sein konnten, wovor man sich verneigen sollte. Und er erkannte also, dass es einen wahren Schöpfer geben musste, und sobald er das erkannte, fing er direkt an, die Leute zu diesem Glauben einzuladen, die Leute auf diesen Glauben aufmerksam zu machen. Solch eine Überzeugung schon im Jugendalter, die Allah ihm schenkte. Und sobald er den Mund aufmachte und zu Tauhid die Menschen einlud, genau dann fing auch an, seine Mitmenschen, sein Volk auch an, ihn für diesen Glauben zu verfolgen, zu beschuldigen, zu befragen, und letztendlich gingen sie sogar so weit, dass sie ihn umbringen wollten, dass sie ihn töten wollten. Und ihr kennt alle dieses Ereignis, wo Ibrahim a.s. ins Feuer geworfen werden sollte, und er wurde auch ins Feuer geworfen, als Strafe dafür, dass er die Götzen verleugnete und an einen Gott, an Allah, glaubte, dass er das bezeugte. Und Allah half ihm, subhanallah, wie Allah seine Diener beschützt und dieses Opfer anerkennt, das sein Diener für ihn gebracht hat, dass ein Mann alleine gegen das gesamte Volk gesprochen hat, die gegen die gesamte Kultur sich auflehnte, gegen seine eigene Familie, Vater und also gegen seine eigenen Oberen sich auflehnte, das wertschätzte Allah subhanahu wa ta'ala so sehr, dass er ihm sofort half und das Feuer für ihn, das steht im Koran auch, für ihn kühl und friedlich machte. Also das Feuer tat ihm überhaupt nichts. Aber trotzdem war das Volk nicht zufrieden. Sie vertrieben Ibrahim a.s. und er wanderte aus und verließ sein Volk, verließ seine Familie, nur damit er an Allah weiter glauben konnte. Was für eine Liebe und was für eine Hingabe. Aber damit war es noch nicht getan. Ibrahim a.s. wanderte also aus. Und als er dann eine eigene Familie gründete, wir wissen, seine Frau hieß Sarah und dann seine spätere Frau auch Hajar, bekam er lange keine Kinder. Und er machte Dua, dass Allah ihm Nachkommen schenken möge. Und Allah schenkte ihm dann im hohen Alter Ishaq und dann im noch höheren Alter Ismail alayhim salam. Ishaq wuchs in der Gegend von Philistin auf. Wallahu alam. Und Ismail wurde wegen dem Befehl von Allah, und das war eine weitere Prüfung, Allah befahl Ibrahim alayhi salam, lasse deine Frau Hajar und deinen Sohn Ismail, der noch ein kleines Baby war, noch ein milchtrinkendes Baby war, lasse sie in Mekka. Und Mekka war zu der Zeit eine leere, öde Wüste, ohne Bewohner, geschweige denn ohne Versorgung, Nahrung, ohne irgendeine Zivilisation, eine leere, öde Wüste, wo er jetzt seine Frau und sein Kind alleine lassen sollte. Und er vertraute auf Allahs Entschluss. Er wusste, Allah würde nicht etwas befehlen, was sinnlos wäre. Und er ging und ließ seine Frau und seinen Sohn dort in Mekka zurück. Und ihr wisst alle, wie Hajar dann auch, mashallah, reagiert hat. Sie fragte nur, das hat Allah dir das befohlen? Und als er nicht antwortete und sie verstand, ja, das kommt von Allah, sagte sie, dann wird Allah uns nicht alleine lassen. Also Allah wird uns dann schon helfen. Und dann kennt ihr die Geschichte, wie dann Allah wirklich auch half, indem er die Quelle Samsam für sie hervorkommen ließ. Wie Hajar erstmal zwischen Safa und Marwa, zwischen diesen zwei Hügeln in Mekka, hin und her lief, weil sie Wasser suchen wollte für ihr Baby, für Ismail a.s. und Allah schließlich ihre Geduld und Ausdauer und Standhaftigkeit belohnte, indem er ihr die Quelle Samsam, die bis heute noch für die Muslime Wasser spendet, schenkte. Und wegen diesem Wasser und wegen Allahs Entschluss siedelten sich dann dort ein gewisser Stamm an, Jurhum wird dieser Stamm genannt, und aus diesem Stamm, also mit der Vermählung von Ismail a.s. später in diesen Stamm hinein, entstand dann die Sippe, die Nachkommenschaft von Ismail a.s., mit anderen Worten die Nachkommenschaft von Ibrahim a.s., die dann in Mekka bevölkerte. Und davor noch, als Ismail a.s. noch ein kleines Kind war, war eine weitere große Prüfung. Also wir sehen, Ibrahim a.s. hat schon sein Volk aufgegeben, hat sein Volk verlassen, seine Heimat verlassen, seine Vater und Mutter verloren, alles aufgegeben. Trotzdem hören die Prüfungen nicht auf. Dann im hohen Alter erst Kinder bekommen, das ist ja auch eine Prüfung. Und dann sehen wir, dass Allah dann befiehlt, lass dein Kind in der Wüste. So, und dieses Kind, als es dann circa 10, 11 Jahre alt war, da gibt es verschiedene Meinungen, auf jeden Fall noch ein Kind war, befahl Allah subhanahu wa ta'ala, dieses Kind für Allah zu opfern. Also was für ein großes Opfer, davon nur zu, das sich nur vorzustellen, ist für jeden von uns eine Ungeheuerlichkeit. Aber Ibrahim alayhi salam, der nichts anderes kannte als Gehorsam und Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala, der sein einziger Lebenssinn darin bestand, Allah zu dienen, im wahrsten Sinne des Wortes, der ging sofort daran, diesen Befehl auszuführen. Und wir wissen, dass Allah dann im letzten Moment diesen Befehl abschaffte oder ungültig machte und sagte, dass wahrlich, du hast das Opfer schon dargebracht und wir ersetzen dir das Opfer durch ein Schlachtvieh, also durch ein Vieh, das du dafür anstelle deines Sohnes opfern sollst. Subhanallah. Aber es mangelte niemals an Hingabe oder Aufopferungsbereitschaft seitens Ibrahim alayhi salam. Und wir sehen also, dass sein ganzes Leben eine durchgehende Hingabe an Allah subhanahu wa ta'ala darstellt. Und Allah sagt also über diesen Ibrahim alayhi salam, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Und noch eine Sache über Ibrahim alayhi salam. Dass, wenn wir betrachten, dass alles, was wir zurzeit an Religionen kennen, ist die Weltreligionen. Also die Juden, die Christen, Muslime und sogar damals die Araber der Jahiliyyah berufen sich alle auf Ibrahim a.s. Das ist der Gründungsvater von all diesen verschiedenen Richtungen, die ja sowieso ursprünglich eine waren, aus der sich dann leider verschiedene Richtungen bildeten, aufgrund des Abweichens gewisser Menschen. Und wir sehen also, dass dieser Mann alleine durch seinen Fleiß, durch seine Aufopferungsbereitschaft, durch seine Arbeit, durch seine Fleiß und Mühe es schaffte, auf der damaligen fast gesamten Welt die Botschaft von Islam zu verbreiten. Wir sehen, er lässt seinen Neffen, also man sagt, der Lot a.s. war sein Neffe, der auch zu seinen gläubigen Anhängern gehörte, den ließ er in Scham, in der Gegend von Scham. Und dort verbreitete der Lot dann gemäß Allahs Gebot die Botschaft von Allah. Dann ließ er seinen Sohn Ishaq in der Gegend von Philistin und dort verbreitete sich aufgrund seiner Anwesenheit auch der Islam und später aus Ishaqs Nachkommenschaft Jakob und aus Jakob dann Bani Israel. Und wir wissen, Bani Israel waren bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam alle Gesandten, die von Allah geschickt werden sollten, sind in Bani Israel erschienen, bis dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus der Nachkommenschaft von Ismail alaihi salam von Allah entsandt wurde. Und Allah, Ibrahim alaihi salam, ließ er dann Ismail alaihi salam in der Gegend von Mekka und dort verbreitete sich die Religion durch diesen Zweig der Familie von Ibrahim alaihi salam. Und das alles zu einer Zeit, wo es keine Eisenbahn, keine Flugzeuge, kein Kommunikationssystem, keine Handys, nichts gab und nur durch wirklich harte Beinarbeit Ibrahim alaihi salam das alles auf die Beine stellte. Was für eine Arbeit und das alles ohne sich zu beklagen und das alles nur für Allah, ohne Lohn von den Menschen zu wollen, ohne Belohnung von den Menschen zu erwerben, das alles nur aufrichtig für Allah und vor allem auch ohne das Ergebnis zu sehen der Mühe. Ja, manchmal macht man sich ja Mühe und Mühe und Mühe und sieht nicht direkt das Ergebnis davon und ist dann irgendwann demotiviert und sagt, ach, das nützt sowieso alles nichts, warum soll ich mich jetzt hier noch abmühen? Und den Nutzen, den wir jetzt sehen, dass der Islam sich überall verbreitet hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Gesandte ist und eine riesen Umma hat und dass der Koran in dieser Umma herabgesandt wurde oder dem letzten Gesandten herabgesandt wurde, das alles konnte Ibrahim alaihi salam ja noch gar nicht wissen. Er wusste ja noch nicht, dass Bani Israel bis zu 4000 Propheten haben würde oder sogar noch mehr. Das alles wusste er noch nicht. Er setzte nur die Grundsteine dafür, und machte nur Dua dafür und tat selber so viel er konnte, damit so etwas möglich sein konnte, mit Allahs Erlaubnis. Und wir sehen also, seine Arbeit ist nicht verloren gegangen. Heute berufen sich alle großen Weltreligionen und damals sogar die Araber der Jahiliyyah, die Götzendiener, beriefen sich auf ihren Gründungsvater Ibrahim a.s. Subhanallah. Und als Allah also Ibrahim a.s. mit Worten prüfte, was waren das für Worte? Entweder ist damit gemeint, diese ganzen Prüfungen, die wir gerade erwähnt haben, dass er in der Jugend schon mit seinem Vater, seinem Volk sich auseinandersetzen musste, seinem Volk Tauhid unterbreiten musste und dafür vertrieben wurde. Dann auch diese Diskussion, die er mit diesem König Nimrod hatte. Darüber werden wir noch inshallah lesen, wo er ihm, wo der König der Zeit ihm sagte, dass ich gebe doch auch Leben und ich gebe doch auch Tod. Was betest du denn für einen Gott an, also der angeblich das alles alleine macht? Das werden wir noch inshallah lesen. Also das sind, oder dass er Hijra machen musste, seine Heimat verlassen musste. Also das waren all die Prüfungen, die Allah ihm gab, und er erschaffte oder er vollzog jede Prüfung bis aufs Vollkommenste. Fa'atammahun. Tamam. Etwas, atammahun heißt etwas vollkommen, ganz und gar machen. Nicht so ein bisschen und 50% lassen, 30% lassen oder so gut wie möglich. Nein, fa'atammahun heißt etwas richtig, vollkommen, perfekt machen. So hat er wirklich, und wenn wir sein Leben betrachten, dann ist das wirklich wahr, dass er alles, was Allah ihm befahl, nichts war Hindernis für ihn, zu Allahs Zufriedenheit zu gelangen. Weder seine Familie, weder seine Eltern, weder seine Liebe zur Heimat, weder seine Liebe zum Leben, ja, er war sogar bereit, ins Feuer zu springen für Allah, weder seine Liebe zur Familie, nichts war ein Hindernis für ihn, zu Allah und zu seiner Zufriedenheit zu gelangen und im wahren Sinne des Wortes ein Muslim zu sein, an Allah ergebener Mensch zu sein. Diese Kalimate, mit denen Ibrahim a.s. geprüft worden war, können auch gewisse Dinge der Reinheit gewesen sein, die ihm als einer der Ersten oder als Ersten befohlen wurden. Wie in Ibn Kathir steht, dass Allah prüfte ihn mit der Reinheit, also was heißt das? Und zwar 5 Dinge des Kopfes und 5 Dinge des Körpers. Was den Kopf angeht, so waren das, den Schnurrbart zu kürzen, den Mund auszuspülen, das Wasser also in die Nase einzuholen und auszuschneiden, dann den Siwak zu benutzen und das Haar zu teilen, also das Haar zu kämmen und dann zu teilen. Was den Körper angeht, dann war das, die Nägel zu schneiden, die Haare zu rasieren, also an den Achseln und auch an den Genitalbereich, dann die Beschneidung, ja, worauf zum Beispiel jetzt Bani Israel ja besonders starke darauf eine religiöse Tradition daraus hat, dass man die Männer beschneidet, und sich mit dem Wasser zu waschen, nachdem man die Notdurft verrichtet hat. Also das waren die Dinge, die Ibrahim a.s. von Allah befohlen wurden, und auch das vervollkommnete er aufs Beste und aufs Vollkommenste. Wie es in Bukhari und Muslim auch heißt, Rasulullah s.a.w. sagte, dass Fitra sind 5 Dinge. Also von der natürlichen Veranlagung des Menschen sind 5 Dinge. Die Beschneidung, dann die Achselhaare zu rasieren oder zu ziehen, den Schnurrbart zu kürzen, Nägel zu schneiden und den Schambereich zu rasieren. Diese Kalimate, mit denen Ibrahim a.s. geprüft wurde, können auch die Rituale von Hajj sein. Wir wissen, Hajj wurde eingeführt in der Zeit von Ibrahim a.s. Er war der Erste, der Hajj machen sollte. Ihm wurden die Rituale von Hajj gelehrt. Und diese waren also diese Kalimatin, diese Gesetze, mit denen er geprüft wurde, und auch die vervollkommnete er. Also diese Meinungen widersprechen sich nicht. All das wurde Ibrahim a.s. aufgetragen, und er vervollkommnete alles bis aufs Beste und jeden Punkt davon. Und als Belohnung dafür, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ, Allah sagte daraufhin, und das jetzt kommt die Belohnung, also was kriegt jemand, der so die Prüfungen von Allah besteht, so die Gebote von Allah vollkommen ausführt? إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, wahrlich, ich mache dich für die Menschen zu einem Führer. Imama, Vorbild, Führer oder auch Leiter, das ist alles Imam. Für alle Menschen. Was für eine Auszeichnung, dass ein Mensch Vorbild ist für die gesamte Menschheit. Dass Allah jemanden auswählt, von ihm diese edle Arbeit verrichten lässt, dass er die gesamte kommende Menschheit als Vorbild in der Religion von Allah dienen wird. Was für eine Auszeichnung. Aber wir sehen, dass davor auch einige Prüfungen fällig waren. Also so eine Auszeichnung kommt nicht einfach so, die trifft nicht einfach jeden Beliebigen, der zu Hause sitzt und sich es sich gut gehen lässt, sondern wir sehen, dass sein gesamtes Leben eine Vorbereitung war für diese große Arbeit. Ja, warum wird man geprüft? Ja, warum zum Beispiel, warum sind in der Schule Prüfungen? Ja, warum macht man Abiturprüfungen? Damit man sehen kann, ob dieser Mensch bereit ist, eine größere Verantwortung zu tragen. Ja, kann dieser Mensch überhaupt auf die Universität gehen? Da muss man erst verprüfen, wird er dann diese Leistung, Anforderung standhalten können? Da muss geprüft werden, ob er dazu bereit ist. Dazu dient eine Prüfung. Oder warum, wenn man Geschirr kauft, oder früher war das so, wenn man Geschirr kaufte, dann klopft man darauf oder rüttelt ein bisschen dran, um zu sehen, ob die nicht vielleicht einen Riss hat und dann, wenn man dann dieses Geschirr benutzen will, sie sofort in zwei Teile springt. Also man prüft, man schlägt drauf, man rüttelt und schüttelt, man will sehen, kann es überhaupt der Verantwortung oder der Aufgabe, der diesem Geschirr zugedacht ist, kann sie das überhaupt leisten? Genauso wurde Ibrahim a.s. auch von Allah geprüft, und dann kam die Belohnung, inni ja'iluka linnasi imama, für alle Menschen. Und wir sehen, Juden, Christen, Mushrikin von Mekka, Muslime sowieso, betrachten Ibrahim a.s. mit einem Auge voll von Liebe, voll von Respekt, mit einem Auge, das ihn als Vorbild, als Führer, als Gründungsvater anerkennt. Also was für ein Erbe hat dieser Mensch hinterlassen? Und wir haben auch schon gesagt, dass seine Kinder, seine Familie es waren, die überhaupt die Gebiete, wo der Islam sich später auch ausgebreitet hat oder wo die Weichen gelegt wurden für die kommenden Völker, die Islam ausbreiten sollten, dass das alles aus seiner Familie kommt. Also alle Propheten nach Ibrahim a.s. kamen aus seiner Nachkommenschaft. Was für ein Erbe! Was für ein Vorbild! Wahrlich, ich mache dich für die Menschen zu einem Führer, zu einem Vorbild. Und ein Vorbild ist nicht einfach nur ein Vorbild, sondern ein Vorbild soll nachgeahmt werden. Ja, das ist nicht nur, damit wir uns die Geschichten anhören, oh, Ibrahim a.s. war so und der war so und ein bisschen weinen darüber und dann gehen wir wieder nach Hause. Nein, sondern Ibrahim a.s. ist ein Vorbild und einem Vorbild soll nachgeahmt werden. Das soll nicht nur besprochen und diskutiert werden, sondern nachgelebt. Was war sein Lebensmotto? Hanifan Muslima. Er war ein Monotheist. Jemand, der sich von allen anderen Sachen abwandte, allein Allah zuwandte und ein gottesergebener Mensch, der sich Allah und seinem Gehorsam völlig, völlig hingab, nichts zurückbehielt. Keine Liebe war ihm zu groß, um zu Allah zu gelangen. Keine Liebe war ein Hindernis für die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das war sein Lebensmotto und in diesem Licht hat er sein Leben gelebt und auch in diesem Licht sollen wir ihn als Vorbild betrachten und versuchen nachzuahmen. So wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist, auch tat. Im Koran heißt es auch, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah nahm Ibrahim a.s. zum Freund. Ja, Freund ist, kann man nur den, oder Freund nennt man nur den, den man liebt. Denn sonst gibt es keine Beziehung. Wo ist die Freundschaftsbeziehung, wenn keine Liebe, keine Zuneigung da ist? Und Allah, Ibrahim a.s. erwarb sich also die Liebe von Allah. Allah liebt nicht einfach jeden Menschen, er liebt nicht die Ungerechten, er liebt nicht die Ungläubigen, sondern Allah, Ibrahim a.s. erwarb sich diese Liebe von Allah mit all diesen Opfern, die er für Allah, diese Aufrichtigkeit, die er für Allah darbrachte. Ibrahim a.s. sagt dann, Qala, Ibrahim a.s. sagt, wa min dhurriyyati, und von meiner Nachkommenschaft. Also er meint damit, dass Allah, du machst mich zum Imam, zum Vorbild für alle Menschen. Was ist mit meiner Nachkommenschaft? Und das zeigt diese natürliche Veranlagung von jedem Menschen, dass er seine Nachkommenschaft liebt und Sorge für sie trägt. Aber hier sehen wir, die erste Sorge von einem frommen Menschen, von einem Allah ergebenen Menschen, ist nicht, dass ja, meine Nachkommenschaft soll großes Ansehen genießen und alle sollen sie verehren und sie sollen reich und mächtig sein. Nein, sondern wenn ich Imam bin, dann sollen die das auch sein. Die sollen also auch dir nahe sein. Die sollen auch, was ihre Frömmigkeit, Religiosität angeht, sollen sie auch nachahmenswert sein. وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Er macht Dua für seine Nachkommenschaft. Aber Allah sagt, قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Allah erwidert, Mein Bund, also dass ich dich als Imam ernenne, erstreckt sich nicht auf die Ungerechten. Also die von deiner Nachkommenschaft, die Ungläubige, Ungerechte, Sünder, Götzendiener, etc. etc., die solche sind, die Zalim sind, auf die erstreckt sich dieses Versprechen nicht. Aber ansonsten hat Allah diese Dua im wahrsten Sinne angenommen, denn wir sehen, dass alle Propheten, das sind Tausende, allein in Bani Israel, die nach Ibrahim a.s. auf diese Erde gesandt wurden, sind aus der Nachkommenschaft von diesem einzigen Mann, von Ibrahim a.s. Sei es durch den Familienzweig von Ishaq, Jakob und dann aus Bani Israel, oder aus dem Familienzweig von Ismail a.s. Und dort sehen wir, dass der vorzüglichste, der beste aller Propheten in diesem Familienzweig gesandt wurde, nämlich in der Gestalt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der dann auch das letzte und beste Buch von Allah, das vollkommenste Buch von Allah mit sich brachte, nämlich der Koran. Also Allah hat seine Dua angenommen, auch seine Nachkommenschaft gesegnet mit dieser Imama, mit Prophetentum, mit Vorbild sein. Aber natürlich gilt das nicht für die Zalimin sind. Also wir sehen also, das Versprechen von Allah oder diese Stellung von Allah, dieses Imam-Sein, ist nicht etwas, was man durch Geburtsrecht erwerben kann. Ja, wenn ihr euch erinnert, was für die ganzen letzten Ayat, wo es um Bani Israel und um ihre Verleugnung und ihren Trotz ging, was wir da besprochen haben, dass es dieser große Denkfehler war, dass man nur aufgrund eines Namens oder aufgrund einer Geburt, ja, ich bin halt in einem muslimischen Haushalt geboren, oder halt wie bei den Juden, ich bin halt von Bani Israel, dass das schon genügen würde, um dieser Stellung gerecht zu werden, die Allah Ibrahim a.s. und den frommen Menschen verliehen hat. Aber hier wird also nochmal gesagt, nein, das genügt nicht. Ein Zalim, der genießt diese Stellung bei Allah nicht. Jemand, der Kafir, Ungläubiger, Munafiq, Heuchler, Sünder, Fasiq, ein Übertreter von Allahs Gesetzen ist, für ihn gilt diese Stellung nicht. So einen zeichnet Allah nicht mit dieser Ehre aus. Ja, so einer kriegt keine Goldmedaille von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah nimmt also die besondere Aufgabe von seinen geliebten Dienern, nämlich sein Haus zu bauen. Also Ibrahim a.s., haben wir schon gesagt, ist der Freund von Allah, hat sein ganzes Leben lang, ist ein Beweis dafür, dass er Allah ergeben ist. Und Allah lässt ihn also eine ganz besondere Aufgabe verrichten. Ja, so wie man einem geliebten Menschen sagt, so, du sollst das machen, du sollst diese Aufgabe, du darfst diese Aufgabe machen. Eine ganz besondere Sache. Nämlich, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Und als wir das Haus, und hier ist die Kaaba gemeint, mit dem Haus ist die Kaaba gemeint, die in Mekka steht, ja, wo alle Menschen hingehen, wenn sie Hajj und Umrah machen, um dieses Haus zu umkreisen. Und wir haben das Haus, nämlich die Kaaba, zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machen. Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machten und sagten, nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Und wir verpflichteten Ibrahim und Ismail, a.s., reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen, Tawaf machen, und die sich dort zur Andacht zurückziehen und die sich vor Allah verbeugen und niederwerfen. Allah machte also die Kaaba zu einem Masabatan. Masaba kommt von Zaub. Zaub heißt eigentlich Stoff, also wortwörtlich, und zwar ein Stoff, den man anzieht. Daher kommt vielleicht auch diese rückfallende Wirkung, nämlich der Stoff muss ja, zwei Lagen von Stoffen müssen ja aufeinander fallen, die fallen aufeinander zurück, dann kann man den Stoff hier erst anziehen. Wenn ein Stoff gerade so vor sich hin liegt, kann man den nicht anziehen. Daher kommt auch das Wort Tawab, die Belohnung, oder das, du schickst Taten voraus und dann kommt die Belohnung auf dich zurück. Und Masaba ist also ein Ort, wo immer wieder zurückgekehrt wird. Und wir sehen, das trifft die Beschreibung von Mekka und besonders die Kaaba sehr gut, dann ist es ein Ort, der niemals leer ist. Die Leute gehen und also es wird ihnen niemals langweilig, dort immer wieder zurückzukehren. Jeder will in seinem Leben mindestens einmal dorthin gehen, und auch die Leute gehen dorthin und bleiben nicht dort, sondern sie gehen und andere Leute kommen. Also ein hin und her ist dort immer im Gange und dieser Ort ist ständig neu besucht. Also ein Ort der Einkehr, die Leute kommen und gehen und wollen immer wieder kommen. Denn wir wissen, bei der Kaaba zu sitzen und nur die Kaaba anzuschauen, kriegt man schon Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und, also Masabata linnasi wa amna, und zu einem Ort, zu einer Stätte der Sicherheit. Und zwar sicher von Feinden und von bewaffneten Konflikten. Denn wir wissen, Mekka, und also das heilige Gebiet in Mekka, wo die Kaaba auch steht, ist ein heiliges Gebiet. Und heilig heißt, dass dort kein Blut vergossen werden darf. Wir wissen, da darf man zum Beispiel noch nicht mal ein Tier jagen oder ein Tier geschweige denn töten. Und noch nicht mal ein Baum gefällt werden. Also dass die Heiligkeit der Mekka verlangt, dass man sich von diesen Dingen fernhält. Und das war schon zur Zeit der Jahiliyyah, also in der vorislamischen Zeit, aufgrund der Tradition, die sie von Ibrahim a.s. übernommen hatten, war es schon so, dass die Leute rings um Kaaba oder rings um Mekka herum Opfer wurden von Räubereien und Plündereien und Karawanen wurden ausgeraubt und Leute wurden getötet und verschleppt. Aber in Mekka selber war immer Sicherheit, weil alle die Heiligkeit von Mekka und dem Gebiet um die Kaaba herum respektierten. Die Heiligkeit davon war unangetastet und dort war immer Friede und die Leute konnten ohne Probleme dorthin kommen, die Rituale vollziehen und wieder zurückgehen. Und mit dem Islam wurde diese Heiligkeit noch bestätigt und sie gilt bis heute. Wir sehen auch, was wir, glaube ich, letztes Mal auch gemacht haben, dass Rasulullah auch bei der Eroberung von Mekka sagte, dass wer Asyl sucht, der soll zur Kaaba gehen. Und dort ist er sicher, dort wird keiner getötet werden. Subhanallah. Wo amna, und zu einer Stätte der Sicherheit. Am Tag der Eroberung von Mekka, am zweiten Tag der Eroberung, hielt Rasulullah eine Rede. Und in dieser Rede sagte er, dass wahrlich Allah machte Mekka zu einem Haram, also zu einem heiligen Gebiet und nicht die Leute. Also die Heiligkeit ist nicht von den Leuten ernannt worden, sondern Allah hat das heilig gemacht und deswegen, wer an Allah und an den letzten Tag glaubt, soll hier kein Blut vergießen und keinen Baum brechen. Also wir sehen hier wirklich eine Friedensstätte, ein Asyl für alle Menschen, wo noch nicht mal ein Baum, eine Pflanze ohne Grund gebrochen werden kann. Und Allah sagt weiter, und wir sagten, nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Maqami Ibrahim. Maqami Ibrahim, darüber wird gesagt, oder das ist allgemein bekannt, ist der Ort, oder eher ist das ein Stein, ein ziemlich großer Felsen, auf dem also überliefert wird, dass Ibrahim a.s., als er mit seinem Sohn die Kaaba aufbaute, als Ibrahim a.s., das lesen wir gleich noch, mit seinem Sohn die Kaaba aufbaute und er immer höher und höher bauen sollte, stellte er sich für diesen Bau, um die Steine aufeinanderzusetzen, auf einen Felsen. Und auf diesen Felsen befinden sich heute noch, aber mit der Zeit sind sie ein bisschen, wie sagt man, poliert worden, also in den Felsen zurück poliert worden, also glatt gemacht worden. Aber zur Zeit der Jahiliyyah war das auch allgemein bekannt, dass auf diesen Felsen sich die Fußabdrücke von Ibrahim a.s. befanden. Und der Ort, wo dieser Felsen stand, bei der Kaaba, direkt bei der Kaaba, jetzt ist er ein bisschen weiter weg von der Kaaba, aber natürlich noch im Haram, dieser Ort wird Maqami Ibrahim, der Standort von Ibrahim, genannt. Also das ist eigentlich ein Felsen, auf dem sich diese Fußabdrücke befinden. Und dort sagt Allah also, nehmt den Maqami Ibrahim als eine Gebetsstätte. Umar radiallahu anhu sagt, dass drei Dinge sind so, in Ibn Kathir wird das überliefert, Umar radiallahu anhu sagt, dass drei Dinge sind so, ja, erstmal von Ibn Abi Hatim, in Ibn Kathir steht das, dass als der Prophet sallam, Tawaf machte, fragte Umar ihn, ist das der Maqam, also der Standort von unserem Vater, damit meinte er Ibrahim a.s. und der Prophet sallam, sagte, ja. Omar sagte, sollten wir es nicht als einen Platz, des Gebetes nehmen? Und da offenbarte Allah, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Also diese Eier wurde quasi wegen Omar, oder Allah schenkte Omar diese Sache, dass er das sagen durfte und dann, dass er es offenbart wurde. Er war der Auslöser für die Offenbarung, dass man nach Tawaf, also nachdem man die Kaaba umrundet hat, dass man dann zwei Raka, ein kurzes Gebet verrichtet bei Maqami Ibrahim. Und das ist die Sunna, heute noch, die praktiziert wird, für Erleichterung für die Leute, weil heute ist auch einfach zu voll im Haram, wenn man Umrah oder Hajj macht, kann man jetzt im ganzen Haram diese zwei Raka beten. Aber soweit es möglich ist, sollte man sie bei Maqami Ibrahim verrichten. Und was für eine große Ehre wieder, dass er seine Fußspuren, und Fußspuren sind ja auch symbolisch für, dass man ihm folgen soll. Ja, folgt, geht den Weg, den dieser Mann gegangen ist, nämlich den Weg des Opferns, der Weg des Eingottglaubens, des Tawhid, und dass man bei seinen Fußspuren, Symbol seiner Gefolgschaft, dass man dort zwei Raka beten muss, ansonsten hat man den Tawaf eigentlich nicht vollkommen gemacht. Also auch eine Ehre, die Allah ihm schenkte. Und Omar sagt halt, also drei Dinge sind so, wo Allah und meine Meinung zusammenfielen, nicht Allahs Meinung, also Allahs Befehl und meine Meinung zusammenfielen, und eins davon ist, dass dieser Ort, also Maqami Ibrahim, dass man dort zwei Raka freiwilliges Gebet verrichtet. Und Tawaf ist, wie gesagt, nicht komplett, bis man dort diese zwei Raka gebetet hat.
وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
Und wir verpflichteten Ibrahim und Ismail, reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen und die sich dort zur Andacht zurückziehen und die sich vor Allah verbeugen und niederwerfen. Also das erste, was Ismail und Ibrahim a.s., nachdem sie das Haus aufgebaut hatten, das sollte eine Moschee sein, eine Moschee für alle kommenden Generationen und Menschen, das haltet dieses Haus, diese Moschee, diese Gebetsstätte, haltet sie rein, reinigt sie. Und hier ist die Reinigung äußerlich und die spirituelle Reinigung auch gemeint. Also äußerlich rein von Unreinheiten und von Schmutz und von all diesen Dingen, und auch spirituell reinigt sie von Götzen, von Taten, die nicht im Einklang mit Allahs Gesetz stehen, von falscher Zeugenaussage, von Sünden, von aller Art. Von all diesen Dingen soll eine Moschee und besonders die Kaaba, besonders das Haus Allahs, soll gereinigt werden. Und das war das Erste, was Ibrahim a.s. Gesagt wurde. Reinigt sie. Für wen? Für die, die dort den Tawaf vollziehen. Das ist die beste Ibadah, die man dort machen kann, dass man das Haus Allahs umrundet. Wal-Akifina, und die sich dort zur Andacht zurückziehen. Oder mit Akifina kann auch gemeint sein, die dort ansässig sind, die in Mekka leben. Wal-Akifina. Ja, die dort im heiligen Gebiet leben. Wal-Rukka al-Sujud. Und mit Da'ifina, also wenn mit Akifina diese gemeint sind, die dort leben, dann würde man sagen, das steht Ibn Kathir, wallahu alam, dann würde man sagen, dass mit Da'ifina die gemeint sind, die dort nicht leben. Die nur hinkommen, um Ibadah zu machen und dann wieder weggehen. Oder mit Ta'ifina ist wirklich die Ibadah selbst gemeint, und dann wäre Akifina, die sich dort zur Ibadah zurückziehen. Daraus ist das Wort auch I'tikaf, was wir in den letzten Tagen von Ramadan, manche von uns, in den Moscheen verrichten, indem sie sich wirklich zurückziehen von jeglicher anderen Arbeit und nur für Gottesdienst in der Moschee sich zurückziehen. Waruka ist Sujud, und für die, die sich verbeugen und die Niederwerfung verrichten. Also alle Arten von Ibadah sollen in einer Umgebung von Reinheit, rein, wie gesagt, äußerlicher Reinheit und spiritueller Reinheit verrichtet werden. Und wir wissen, dass Rasulullah s.a.w. Selbst in einer normalen Moschee es nicht sehen konnte und es aktiv entfernte, wenn er dort Schmutz sah. Einmal sah er so Schleim oder Spucke an der Wand und kratzte es selber ab. Und er sagte in Sahih al-Bukhari, dass die Kafara, dass man das eine, die Taube, dass man das wieder ungültig macht für Spucken ist, dass man sie mit Erde bedeckt. Also wenn du schon so etwas gemacht hast in der Moschee, dann mit Erde bedecken. Das geht heutzutage bei uns nicht mehr, weil wir nicht auf der Erde, also nicht lose Erde auf dem Boden haben. Wir würden dann natürlich mit einem Taschentuch oder ähnlichem gegebenenfalls Schmutz entfernen, wenn es überhaupt so weit gekommen ist, dass man dort Schmutz gelassen hat. Dann wissen wir auch, dass diese Frau, oder in einer Überlieferung heißt es auch, dass es ein Mann gewesen sein soll, die Moschee regelmäßig putzte. Als sie auf einmal nicht mehr kam, fragte Rasulullah, wo ist diese Person? Und man sagte, ja Rasulullah, wir hielten es nicht für wichtig, dich zu informieren, die ist gestorben. Und der Prophet ließ sich sagen, wo das Grab dieser Person war und verrichtete dort das Gebet für sie. Also so respektierte er diese Arbeit von Reinigen der Moschee. Ja, also das Reinhalten der Moschee in jeder Hinsicht, sowieso von Götzen, Sünden und unnötiger Rede und dort Witze machen und viel unnötiges Reden, auch davon sollte man sich in einer Moschee fernhalten. Weil eine Moschee vor allem, wie wir hier sehen, für den Gottesdienst, für die Ibadah von Allah bestimmtes Haus ist. Dann auch Rasulullah verbot auch, dass wenn jemand Knoblauch oder Zwiebel oder ähnliche Dinge gegessen hatte, sollte er nicht in die Moschee kommen. Denn damit stört man die Atmosphäre, dass, wie kann jemand fromm sich der Ibadah hingeben, wenn er die ganze Zeit einen üblen Geruch in der Nase hat. Genauso gilt für uns auch, wenn jemand sich nicht, also übelriechende Kleidung oder ähnliches hat, weil er sich nicht gewaschen hat, dann sollte er versuchen, diesen Umstand zu ändern, damit er in der Moschee keinen stört bei seiner Ibadah und somit eine Ablenkung darstellt. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Und da machte Ibrahim a.s. also Dua. Er bat Allah, O Allah, O mein Herr, Rabbi, mein Herr, mache diese Stadt, diesen Ort, damit meint er Mekka, den Ort, wo die Kaaba steht, sicher, وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Mache diese Ort, diese Stadt sicher, also ein friedlicher, sicherer Ort, und versorge seine Bewohner von Früchten, an Früchten, wer von ihnen gläubig ist. Also die Gläubigen von ihnen, versorge die mit Früchten. Und wir sehen also, dass Frieden ist Teil der Religion und es ist gut, darum zu bitten. Ja, das, wenn Allah oder wenn wie, also in einem Ort, wo kein Frieden herrscht, dort ist es auch schwer, die Religion zu praktizieren. Ja, dort ist der ganze Alltag leidet darunter, dass kein Frieden herrscht. Die Leute sind nicht sicher, die können nicht arbeiten gehen, die können nicht zur Schule gehen, die können das Haus nicht verlassen, haben Angst, zur Moschee zu gehen. In so einer Umgebung kann auch die Arbeit für die Religion, das Einladen der anderen Menschen, kann nicht wirklich so verrichtet werden, wie sie verrichtet werden soll. Und um Amen, um Frieden zu bitten, ist also, wie von Ibrahim a.s., die überliefert wird, Teil der Dua von einem Propheten und es ist auch Teil der Religion und Teil des Islam, dass man Frieden hat. Und Versorgung, er bittet sogar um Versorgung. Ja, jetzt, wenn wir zum Beispiel, unser Bild von Frömmigkeit ist meist, dass jemand, der fromm ist, der bittet nicht um Dunya. Ja, Frieden in Dunya, was ist das denn? Und ja, je mehr Prüfung, desto besser, weil wir sind ja jetzt fromm geworden. Ja, aber dieser Mensch hier, Ibrahim a.s., der Opfer, kein Opfer scheute, der keine Angst hatte vor irgendeinem Opfer, der schon bewiesen hatte, dass er bereit war, alles für Allah zu geben, der bittet trotzdem Allah um Frieden, um Sicherheit und um Versorgung. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Das sind ja eigentlich, wenn wir so wollen, materielle Güter, um die er bittet. Aber er macht das nicht aus Liebe zu dieser Welt, sondern er weiß, dass wenn diese Dinge da sind, wenn die Leute Versorgung haben und wenn sie Sicherheit haben, dann können sie den Dien in Ruhe leben. Das sind zwei Sachen, die gewährleisten, dass man den Dien, die Religion, leben kann und dass auch Leute immer wieder nach Mekka kommen würden. Sie wissen ja, dass er hat seine Frau und seinen Sohn in einer öden Wüste gelassen, wo nichts wuchs, wo es gab ja nicht mal Wasser, was sollte man da anbauen? Und auch später war Mekka nie eine Kultur von Agrarwirtschaft. Ja, sie lebten vom Handel, die Bewohner von Mekka lebten größtenteils vom Handel. Und wir sehen das auch ein Wunder von Allah, ein Ort, der eigentlich verhungern müsste und der eigentlich, weil ringsherum so viele Plündereien und Karawanen, Vertreibungen und Kriege und Schlachten gemacht wurden. Aber Mekka war immer ein sicherer Ort, wie wir sagten schon, wegen der Heiligkeit von Mekka. Und er war auch nie leer von Rizq. Also wir sehen auch heute, dass da Früchte zu kaufen sind von überall aus der Welt, obwohl dort selber nichts wächst. Und das ist ein Geschenk von Allah. Und Allah hat also die Dua von Ibrahim a.s. akzeptiert. Und Ibrahim a.s. sagt sogar, dass Versorge mit Früchten man amana minhum billahi wal yawm al-akhir. Versorge, wer von ihnen gläubig ist an Allah und an den letzten Tag. Aber Allah sagt dann, nein, Rizq ist nicht eingeschränkt nur für die Gläubigen. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. Allah sagt, und wer von ihnen ungläubig ist, so werde ich sie eine Zeit lang genießen lassen, ein wenig. فَأُمَتِّعُهُ, ich werde sie genießen lassen, قَلِيلًا, ein wenig. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. Und dann werde ich ihn zu einer Strafe des Feuers, zur Strafe des Feuers zwingen. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, und wie schlimm ist dieser Ausgang. Also Kufr heißt nicht, dass ein Kafir keine Versorgung mehr von Allah bekommt. Aber Allah sagt, das ist nur ein bisschen Versorgung, denn in Akhira wird er keinen Anteil daran haben. Und das zeigt uns also auch, dass Versorgung von Allah zu bekommen nicht unbedingt heißt, dass man bei Allah eine gute Stellung hat oder dass man Allahs Liebe genießt, weil man ja versorgt wird. Ja, manchmal fragt man sich ja, dass Subhanallah, die sind ungläubig und die haben alles. Ja, die haben Wirtschaft, die haben zu essen, zu trinken, die haben saubere Straßen, die haben alles. Aber diese Versorgung, die wir in Dunya zeitweilig Menschen genießen, ist kein Zeichen für die Zufriedenheit von Allah. Denn Allah sagt, dann werde ich ihn zu der Strafe des Feuers zwingen. At-tarruhu. Ja, at-tarruhu sagt man zu etwas, wenn jemand zu etwas getrieben wird, was er nicht mag. Also gezwungen wird. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, in Ibn Kathir wird das zitiert, ist von Muslim, dass wahrlich Ibrahim machte Baytullah haram, also machte dieses Gebiet heilig und machte es sicher. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَ, und ich mache Al-Madina haram, وَمَا بَيْنَ لَبْتَيْهَا, und was zwischen den beiden Seiten von Medina ist. Also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam machte mit der Erlaubnis von Allah Al-Madina zu einem heiligen Gebiet, und seit der Zeit von Ibrahim a.s. ist Mekka Al-Haram auch ein heiliges Gebiet. فَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا, also wird darin kein Tier gejagt, وَلَا يُقْطَعُ عِضَاهُمَا, und es wird nicht, ihre Bäume oder Pflanzen werden nicht geschnitten. Das heißt also auch, dass Allah diese Dua also annahm. Und in einem anderen Hadith auch in Sahihain, wird auch gesagt, dass Allah, Rasulullah s.a.w. sagte, dass Allah hat diese Stadt ein heiliges Gebiet gemacht, seit er die Himmel und die Erde erschaffen hat. Also seitdem überhaupt die Schöpfung gibt, ist Mekka schon ein heiliges Gebiet. Allah hat das schon vorher bestimmt. Und deswegen wird es ein heiliges Gebiet bleiben bis zum Tag der Auferstehung, denn Allah machte es zu einem heiligen Gebiet. Es ist für keinen erlaubt, so geht das Hadith weiter, es ist für keinen erlaubt, darin zu kämpfen, bevor es mir erlaubt wurde, und auch für mich wurde es nur für einige Stunden eines Tages erlaubt. Damit spielt er auf die Eroberung von Mekka an. Weil da wurde ja, obwohl sehr wenig gekämpft wurde, man sagt, es wurden nur drei oder vier Menschen getötet. Das waren sehr starke Rebellen gegenüber dem Islam, die dem Islam sehr großen Schaden zugefügt hatten. Und Rasulullah macht ganz klar, das wurde nur mir erlaubt. Bis jetzt war es nie jemand erlaubt und nach mir wird es auch nie wieder erlaubt sein. Und mir wurde es auch nur von Allah für ein paar Stunden eines Tages erlaubt. Deswegen ist es ein heiliges Gebiet bis zum Tag der Auferstehung, denn Allah machte es zu einem heiligen Gebiet. Keinem ist es erlaubt, darin die dornige Bäume oder Gebüsche auszureißen oder auch etwas aufzuheben, was darin runtergefallen ist. Also selbst der Besitz, der dort irgendwo rumliegt von irgendjemandem, darf man nicht aufheben, außer man will es verkünden, dass hier, ich habe was gefunden, wem gehört das? Subhanallah. Und dann wurde Rasulullah gefragt, dass, ja Rasulullah, dürfen wir denn das Zitronengras benutzen, also das, diese Pflanzen schneiden und benutzen, denn unsere Goldschmiede und unsere, wir benutzen das für unsere Gräber, weil das duftete, hatte einen bestimmten Duft. Und der Prophet sagte, okay, außer dem Zitronengras, das darf gepflückt werden. Ja, so ungefähr steht es in Muslim. Subhanallah. Also, dass diese Dua, die Ibrahim a.s. machte, Allah schenkte ihm also, diese Dua zu machen, für etwas, was Allah schon seit Anfang der Zeiten geschrieben hatte. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ und gedenkt, als Ibrahim a.s. die Grundmauern des Hauses errichtete. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل und auch Ismail half ihm dabei. Welches Haus ist das? Das hier ist die Kaaba gemeint. Auf dessen Grundmauern Ibrahim und Ismail a.s. Stein für Stein aufbauten, Stein für Stein legten, damit das ein Ort sein sollte, wie Ibrahim a.s. gerade selbst Dua gemacht hat, hatte, damit das ein Ort werden sollte für alle kommenden Menschen, ein Ort der Einkehr, ein Ort des Gottesdienstes, ein Ort der Zentrum der Ibadah für alle gottergebenden Menschen, für alle Muslime werden sollte. Und wie machten sie das? Sie machten Dua dabei. Wir sehen also, das sind Menschen hier, die machen eine Sache nur für Allah. Die wollten ja nicht selber in diesem Haus wohnen. Die haben keinen Arbeitslohn dafür bekommen. Das war eine Tat, eine sehr edle Tat und eine sehr gottergebene Tat. Und trotzdem, jetzt sehen wir uns an, was sie dabei sagen. Rabbana taqabbal minna. O unser Herr, nimm von uns an. Innaka antas sami'ul alim. Wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Also wir sehen, die sind schon dabei und wir sehen, Ibrahim a.s. zu diesem Zeitpunkt hatte ein Leben voll von Opfern hinter sich. Der hätte auch sagen können, ich habe schon genug gemacht, ja, also ich habe schon bewiesen, dass Allah, ich liebe dich, ich bin bereit für jedes Opfer, ich kann nicht mehr und ich will diese Mühe nicht auch noch auf mich nehmen. Das hätte er auch schon sagen können. Oder, wenn er schon diese Ibadah für Allah verrichtet, dann sich ziemlich sicher dafür sein können, dass natürlich Allah wird das schon akzeptieren, Allah liebt mich doch. Aber nichtsdestotrotz, wie tun sie diese Tat für Allah? O Allah, nimm, o mein Herr, o unser Herr, nimm von uns an, wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Also mit welcher Demut und mit welcher Ehrfurcht und mit welcher Sorge, dass vielleicht unsere Tat von Allah nicht angenommen wird. Obwohl sie so eine große, so eine ehrwürdige Arbeit tun, trotzdem haben sie Angst um die Annahme der Tat. Also das ist die wahre Notwendigkeit, die Akzeptanz der Taten. Das ist, worum wir uns Sorgen machen müssen. Nicht, wenn wir schon eine Tat mal tun, dann uns darauf ausruhen und stolz werden und denken, wir haben ja schon genug geleistet. Ja, das ist unser Problem meistens. Sondern diese Sorge eines Gottesfürchtigen und auch mit wie viel Demut und mit wie viel Liebe sie Dua machen, das wahrlich, du bist doch der Allhörende, der Allwissende. Also sie loben, lobpreisen Allah, bitten ihn bei seinem Namen, dass er doch ihre Tat annehmen möge. Subhanallah. Und das war auch zu einer Zeit, da gab es keine Kräne, die schwere Steine gehoben hätten oder Bauunternehmen, dass man mal anrufen konnte, kommt mal helfen, wir wollen ein Haus bauen. Das haben die mit ihren eigenen Händen, und damals gab es auch noch nicht die Werkzeuge, wie wir sie heute kennen, wahrscheinlich mit aus unserer Sicht primitiven Werkzeugen, haben sie die Felsen rausgehauen, Steine daraus geformt und Stein für Stein selber getragen, zwei Männer, um das Haus von Allah für die kommenden Generationen zu errichten. Und sie wussten noch nicht, dass Mekka bald ein Ort sein würde, wo niemals das Licht ausgeht, wo es niemals leer ist, wo immer Stimmen zu hören sind, wo immer irgendjemand Ibadah macht. Das wussten sie damals noch nicht. Sie wussten noch nicht, dass so eine so große Früchte daraus wachsen würden. Und trotzdem machen sie mit so viel Liebe und Hingabe diese Arbeit für Allah und sind noch besorgt dafür, dass, oh Allah, bitte nimm unsere Tat an. Kein Stolz. Keine sich ausruhen auf der eigenen Leistung. Das sind gottergebene Menschen. Dann machen sie weiter Dua. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Unser Herr, mache uns dir ergeben, muslimaini, also Gottes Ergebene, und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinschaft. Wieder die Sorge eines Gläubigen, dass er gläubige Nachkommenschaft hat. Und zeige uns unsere Riten und nimm unsere Reue an. Du bist ja der Reue Annehmende und Barmherzige. Wir sehen diese ganze Art und Weise, wie sie Dua machen, die ist voll von Demut, voll von Liebe, voll von Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen hat Allah auch ihre Worte hier im Koran für alle Ewigkeiten aufgenommen. O Allah, mache uns dir ergeben. Subhan, das sind Menschen, ich meine, Ismail a.s. war bereit, sich für Allah opfern zu lassen. Ja, wie im Koran steht, dass, oh mein Vater, mach, wie dir geboten wurde. Du wirst mich inshallah geduldig finden. Das sind die Worte von Ismail a.s. Ibrahim a.s., muss ich nicht wiederholen, sein ganzes Leben war schon ein Beweis, dass hier, ich bin Gott ergeben. Und trotzdem machen die Dua, Allah, mache uns zu dir Ergebenen. Waren die dann noch nicht ergeben? Aber das ist Demut, die hier spricht. Das ist Liebe, die hier spricht. Und ein Bewusstsein von, egal wie viel wir tun, wir können nicht genug tun. Denn wir können Allah, das, was er uns gegeben hat, nicht zurückgeben. Ja, das ist dieses Bewusstsein, was der Gläubige sich erwerben muss, dass wir tun Allah keinen Gefallen, indem wir ihm dienen. Oder wir zahlen Allah nicht zurück. Das können wir überhaupt nicht. Und wir machen auch Dua für ihre Nachkommenschaft. Und mache von unserer Nachkommenschaft eine Gemeinschaft, Muslimatan, eine Gottergebene. Ummatan Muslimatan lak. Wir sehen, Allah gab in ihrer Nachkommenschaft Bani Israel, Muslime. Und als Bani Israel sich nicht mehr würdig erwies, hat Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Umma entsandt. Eine Ummatan Muslimatan. Und Allah möge uns dazu gehören lassen. Wa arina manasikana, und zeige uns unsere Riten, Rituale. Und wir sehen also, dass die Ummatan Muslimatan, also die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist dann also das Ergebnis der Dua von Ibrahim und Ismail alaihi salam. Ja, weil sie machten als erstes, erwähnten überhaupt, wo noch nirgendwo in Aussicht war, dass bald, was heißt bald, nach Jahrtausenden ein Mann erscheinen würde und seine Umma diesen Namen tragen würde, Ummatan Muslimatan, wo das noch weit und breit überhaupt nicht in Aussicht war, da machten sie als erstes diese Dua. Und wir sind dann, oder die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dann nach dieser ganzen Zeit, also der Muslim muss wirklich Sabr haben, man weiß nicht, wann das Ergebnis deiner Arbeit und Mühe kommt, wann das Ergebnis deiner Dua eintritt. Nach all dieser Zeit sind wir dann inshallah mit Allahs Erlaubnis das Ergebnis von der Dua von diesen zwei edlen Menschen. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch sagte in einem Hadith in Ahmad, dass ich bin die Dua meines Vaters Ibrahim, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt über sich selber, ich bin die Dua von meinem Vater Ibrahim und die Bushra von Isa, dem Sohn von Maryam. Warum die Bushra von Isa, Sohn von Maryam? Weil Isa a.s. in Sura, im Koran sagt, dass wahrlich, ja, Moment, ich suche das für euch. Isa a.s. sagt in Sura As-Saff. Wo Isa a.s. darüber spricht, dass ich gebe euch die frohe Botschaft von einem Gesandten, der nach mir kommen wird, sein Name wird Ahmed sein. Das steht in Sura, soweit ich weiß, Sura As-Saff im Koran. Also Isa a.s. gab zu seiner Zeit schon die frohe Botschaft, und jeder Prophet gab die frohe Botschaft, dass ein Prophet kommen würde und wenn man sollte ihm folgen und an ihn glauben. Und Ibrahim a.s. machte also hier als erstes Dua für eine Ummata Muslimata lak, wa arina manasikana wa tuba alayna. Und zeige uns unsere Riten. Was ist mit diesen Riten gemeint? In Ibn Kathir wird gesagt, dass als Ibrahim a.s. diese Dua machte, kam Jibril auf ihn herab und nahm ihn mit zum Haus, also zur Kaaba, und sagte, erhebe seine Grundmauern. Und Ibrahim a.s. baute also die Grundmauern auf, und als sie das Gebäude so gebaut hatten, nahm Jibril a.s. die Hand Ibrahim und führte ihn zu As-Safa und sagte, das gehört zu den Riten von Allah. Das sind diese Manasik von Allah. Dann nahm er ihn zu Al-Marwa, zu diesem anderen Hügel, und sagte, und das ist von den Manasik, von den Ritualen von Allah. Dann nahm er ihn nach Mina, bis dass sie Al-Aqaba, also diese bestimmte Ort, der dort, sich dort befindet, bis sie dorthin ging. Und dort fanden sie Iblis, der neben einem Baum stand. Iblis, der große Schaitan, der neben einem Baum stand. Und Jibril sagte, sag Allahu Akbar und werfe Steinchen auf ihn. Und Ibrahim a.s. sagte Allahu Akbar und schmiss Steine auf Iblis, um ihn zu vertreiben. Iblis floh oder ging zu den mittleren Jamra, das sind diese, wo heute diese großen Steinbauten stehen. Und als Jibril a.s. und Ibrahim a.s. dort vorbeigehen, sagte Jibril a.s. wieder zu Ibrahim, sag Takbir und schmeiße Steinchen auf ihn. Und Ibrahim tat wieder so. Und da ging und somit war Iblis dann also unfähig, einige schlechte Dinge zu dem Ritual von Hajj hinzuzufügen oder dort irgendwie mitzumischen. Es wurde rein von Jibril a.s. und Ibrahim gelehrt und blieb bis zur Zeit von Muhammad a.s. und bis zu unserer Zeit verrichten wir auch noch heute Hajj so, wie sie von Ibrahim a.s. gelehrt wurde. Und dann nahm Jibril noch in der Hand von Ibrahim und führte ihn zu Al-Mash'ar al-Haram und zu Arafat und sagte zu ihm dann abschließend: Hast du nun erkannt, was ich dir gezeigt habe, Arafta? Also hast du verstanden? Und Ibrahim sagte: Ja, ich habe gelernt, oder jetzt weiß ich. Also jetzt weiß ich, was diese Manasik von Allah, was die sind. Und das sind also die, das war die Antwort auf diese Dua: Wa arina manasikana. Also lehre uns, zeig mir, wie geht das? Wie soll ich die Rituale verrichten? Wa tuba alayna, und nimm unsere Reue an. Und wir sehen hier also auch, dass Ibrahim a.s. um Lehre bat. Lehre, also gelehrt zu werden. Er wollte Wissen haben. Er hätte auch sagen können, so, die Nia ist ja da, mein Herz ist aufrichtig, ich werde das schon irgendwie machen. Ja, die Liebe von Allah habe ich ja und deswegen kann ich das schon irgendwie machen. Nein, er wollte genau wissen, wie geht das. Sogar so genau, dass ihm nicht nur das Lehren genüße, er wollte es gezeigt bekommen. Deswegen ist ein Lehrer haben auch so wichtig. Ja, man kann nicht alles sich selber zusammen vorstellen oder von irgendwo zusammenlesen. Ja, ein Lehrer oder ein Vorbild zu haben beim Lehrvorgang ist etwas sehr Wichtiges. Und nach all diesen Dua, nach all diesen Ritualen lernen, sagt aber Ibrahim a.s. trotzdem: Wa tuba alayna, nimm unsere Reue an. Ja, unser einer fragt sich, was hatten die denn bitte zu bereuen? Nichtsdestotrotz sind sie sich ihrer Unzulänglichkeiten oder ihrer möglichen Mängel bewusst und sagen: Nimm unsere Reue an. Verzeih uns unsere Sünden. Innaka anta at-tawwabur rahim. Wahrlich, du bist doch der Reue annehmende und der Allbarmherzige. Wie sie wieder Tawassul machen mit Allah subhanahu wa ta'ala durch seinen Namen, also Verbindung zu Allah und Allahs Barmherzigkeit anrufen, indem sie mit ihm, mit Allah, mit seinen Eigenschaften bitten, dass er ja der Reue annehmende ist und deswegen doch ihre Reue annehmen möge. Sie machen weiter Dua: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. O unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Also ein Gesandter, der aus ihren Reihen stammt. Nicht aus einem fremden Volk oder von einer fremden Spezies, sondern jemand, der von ihnen ist, der ihre Sprache spricht, der von ihnen stammt, der ihnen als Vorbild dienen kann. Und Sie wissen, Rasulullah kam aus seinem eigenen Volk. Er war ein Mensch wie alle anderen. Er sprach die Sprache seines Volkes. Er lebte 40 Jahre zuvor als normaler Mensch unter ihnen. Ein Gesandter von ihnen, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Wa yuzakkihim, läutern, reinigen. Also hier bittet er um einen Gesandten, der also als erstes von ihnen sein soll. Was soll er machen? Er soll ihnen deine Verse verlesen. Also bitte gib ihm dann auch ein Buch und dieses Buch soll er dann diesen Menschen verlesen. Was soll er noch tun? Nicht nur verlesen, sondern وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, und er soll sie das Buch lehren. Das Buch, das du herabsendest, soll er sie lehren. Und er soll sie nicht nur das Buch lehren, sondern auch die Weisheit lehren. Und dann soll es nicht nur bei dieser Lehre bleiben, sondern was soll die Konsequenz davon sein? Was soll das, auf jeden Fall auch gemacht werden? وَيُزَكِّيهِمْ, er soll sie reinigen, läutern. Innaka antal azizul hakim, wahrlich, du bist der Allmächtige, der Allweise. Und hier sehen wir also, er hat schon um eine Ummatul Muslimatan gebeten und hier bittet er also um einen Gesandten für diese Ummatul Muslimatan. Und das ist, deswegen sagt Rasulullah, ich bin die Dua meines Vaters Ibrahim. Denn hier macht Ibrahim a.s. also Dua für diesen Gesandten, der Jahrtausende nach ihm erst kommen sollte. Also so viel Geduld muss man haben, damit manchmal man die Früchte von eigener Dua sehen darf. Oder Ibrahim a.s., er hat sie ja selber gar nicht mehr erlebt. Und Muhammad s.a.w. ist also die Dua von seinem Vater Ibrahim. Und wir sehen hier also die Beschreibung von Muhammad s.a.w. Er ist der Gesandte, der aus seinem eigenen Volk kommt. Er verlas seiner Umma die Verse, er brachte ihnen den Koran, er lehrte sie das Buch und die Weisheit, nämlich, damit ist gemeint, wie in Tafsir steht, das Buch der Koran, wal-Hikmata, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn die Sunna ist nichts anderes als die weise Umsetzung des Korans, wie wir wissen, der Koran, der Gesandte Allahs ist der Koran auf zwei Beinen. Ja, sein Charakter war der Koran. Und er reinigte, erläuterte die Menschen. Er formte sie, er erzog sie. Er lehrte sie auf eine Art und Weise, die sie zu anderen Menschen machte. Sie von allen charakterlichen Schwächen und Unreinheiten und Mängeln befreite und sie zu solchen Menschen machte, die wir heute die Gefährten von Gesandten von Allah nennen, die wir die Sahaba nennen und aus Respekt und Liebe zu ihnen, radiallahu anhum, zu ihren Namen hinzufügen. Und die den Islam innerhalb von einer, innerhalb von zwei Generationen bis zu den Grenzen ihrer damaligen Welt trugen. Und fast die gesamte Welt mit dem Islam erleuchteten. Und das alles ohne die Mittel, die uns heute zur Verfügung stehen. Ohne Transportmöglichkeiten, ohne Infrastruktur und all diese Dinge, die uns heute das Leben so einfach machen und wir trotzdem nicht fähig sind, den Islam so zu verbreiten, wie sie es damals taten. Wir sehen hier also, dass das Lehren auch etwas sehr Wichtiges ist. Es würde ja schon reichen, dass Yatlu alayhim ayatika, er verliest sie auf ihnen deine Verse. Das würde ja schon reichen. Oder Allah hätte das auch so machen können, als er den Koran herabsenden wollte, dass er in jedem Haus eine Korankopie herabsenden hätte können. Aber Allah sandte den Koran herab auf einen Menschen, der dann den Menschen den Koran verlas und sie auch lehrte. Er lehrte ihnen das Buch und die Weisheit. Die Koran und die Sunna wurden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in seiner Funktion als Lehrer beigebracht. Ta'lim ist etwas sehr Wichtiges. Man kann nicht einfach alles aus Büchern lernen. Er hätte auch Kopien anfertigen lassen können und an jeden Haushalt eine Kopie des Korans schicken können. Das bitteschön, ich habe die Botschaft überbracht, hier ist der Koran. Aber nein, er lehrte die Menschen die Sunna. Er sagte, hier, guck, so mache ich Wudu, so lebe ich mein Leben. Das ist guter Charakter. So habe ich Sabr. Das ist mit dieser und dieser Eier gemeint. So ist diese Eier zu verstehen. Er unterwies die Menschen und er reinigte sie mit dem Koran. Er reinigte ihren Charakter, ihre Denkweise, ihre Art und Weise miteinander umzugehen, wurden gereinigt, poliert und so glänzend gemacht, dass wir heute noch von diesem Licht beeindruckt sind und davon Nutzen ziehen können. Denn ein Buch kann keine Erziehung machen. Ein Buch alleine kann kein Tazkiya machen. Ein Buch alleine kann kein Tazkiya machen, wie wir hier sehen. Er soll einen Menschen schicken, einen Rasul, der ihnen das Buch und die Weisheit lehrt. Also nicht nur schicke ihnen ein Buch. Ja, warum hat Allah dann nicht einfach ein Buch an alle Menschen geschickt? Oder einen Verteiler des Buches höchstens ernannt? Hier, der Gesandte soll das Buch überall verteilen. Nein, du sollst lehren, du sollst eine Lehrerfunktion übernehmen. Und Reinigung erreicht man auch, also Tazkiya, durch den Gehorsam Allah. Wa yuzakkihim, also er reinigte sie wie? Indem er sie zum Gehorsam von Allah, also durch den Gehorsam zu Allah, wurden sie gereinigt. Und wir sehen hier also die Art und Weise von Ibrahim a.s., wenn wir seinem Beispiel folgen wollen, so wie Muhammad s.a.w. es tat, dann sein Leben war ein Leben des Opfers, der Bittgebete von Dua und vorausschauendem Denken, nicht auf schnelle Ergebnisse hoffend. Ja, heute habe ich gelernt, morgen will ich gelehrter sein. Oder heute habe ich gebetet, morgen will ich sehen, dass alles klappt in meinem Leben. Nicht so, sondern er machte Dua und überließ es dann Allah, wann das Ergebnis dieser Dua eintreffen sollte. Und deswegen wird er auch Khalilullah, der Freund von Allah, genannt. Und all diese Demut und all diese Hingabe sollen uns als Vorbild dienen. Und Allah möge uns auch in dieser Erziehung auch uns läutern und reinigen lassen und uns zu seinen aufrechten Dienern gehören lassen. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.